Wählen ist verkehrt. Das ist die Hauptthese, die ich heute Abend begründen will. Und ich will gleich vorweg vor zwei Fehldeutungen dieser These warnen. Zum einen ist diese Behauptung, wählen ist verkehrt, nicht zu verwechseln mit der ziemlich durchgesetzten Stellung von Wählern, zum Teil auch bei Linken durchgesetzt, dass die Wahl doch eh nichts bringen würde, dass man sich von ihr für seine eigenen Interessen nichts Großes versprechen dürfe. Das reicht dann in der Regel auch bis zu dem Urteil, die da oben machen doch, was sie wollen. Dass diese bekannte und ziemlich verbreitete schlechte Meinung über die Wahl auch eine Sorte Kritik an der Wahl beinhaltet, das soll gar nicht bestritten werden. Doch was für eine Kritik ist das? Diese Sorte schlechter Meinung drückt die Enttäuschung von Wählern aus, die Enttäuschung von Wählern, die auf dem Standpunkt stehen, dass Wahlen doch den Bürgern eigentlich das Recht auf die Beteiligung an den politischen Entscheidungen einräumen müsste, eigentlich doch ein Instrument für die Interessen der Wähler sein müsste. Diese Kritik, diese von Enttäuschung und in der Regel demonstrativer Illusionslosigkeit gekennzeichnete Kritik, nimmt also Maß an einer Vorstellung von Wahl, dass die Bürger, wenn sie schon mit dem aktiven Wahlrecht ausgestattet seien, doch eigentlich auch die Subjekte dieses, wie Merkel neulich gesagt hat, Festes der Demokratie sein müssten. Sein müssten, aber es, sonst gäbe es eigentlich nicht, Jahr für Jahr wiederum nicht sind. Dieser Maßstab, der da an die Wahl angelegt ist, taugt nichts. Ich nenne ihn mal vorab demokratieidealistisch und meine damit, da wird die demokratische Wahl mit einer Zwecksetzung konfrontiert, die gar nicht aus ihr entnommen ist, sondern die eingebildet ist und die aus einer Einbildung an sie herangetragen wird, Zwecksetzung, dass sie eigentlich erfüllen müsste, was sie nie erfüllt. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Eigentlich müsste man dann sofort die Frage stellen, warum sie denn das nicht erfüllt, was sie diesem Idealismus zufolge leisten sollte. Dieser Idealismus wird auch im Folgenden mitdiskutiert. Ich will aber auch noch vor einer zweiten Verwechslung warnen. Die Behauptung, wählen ist verkehrt, ist kein Aufruf zum Nichtwählen. Das Nichtwählen, will ich gleich mal vorweg sagen, gehört nämlich, so paradox es zunächst klingen mag, zur Wahl mit dazu. Man darf nämlich nicht oder sogar ungültig wählen. Man darf am Wahltag oder sogar auch in der Wahlkabine ganz kritisch zur Wahl, von der Wahl Abstand nehmen. Im Übrigen wird das auch bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses regelmäßig gewürdigt. So und so viel Wähler, so und so viel Nichtwähler, so und so viel ungültige Stimmen hätte es gegeben. Also das Wahlrecht kann man ganz frei annehmen. Man kann es aber auch ausschlagen. Beides sind in der Demokratie zugelassene Alternativen dieses Wahlspektakels. Ihr dürft Partei XY wählen oder auch explizit nicht wählen. Das heißt, um nochmal die Paradoxie festzuhalten, das heißt, die Unzufriedenheit mit der Wahl, die dem ja zugrunde liegt, darf man per Wahlakt, ungültige Stimme, oder per demonstrativer Wahlabstinenz äußern. Man würdigt mit diesem Akt die Wahl, von der man doch nichts hält, als Gelegenheit, sich kritisch einzubringen. leistet sich einen ziemlichen Widerspruch, auf den ich aufmerksam machen möchte. Zudem kann man noch eine Schlussfolgerung ziehen, nimmt natürlich so ein Nichtwähler oder Ungültigwähler von seiner bestimmten Kritik, die er an der Wahl hat, welche es auch immer sei, mit diesem Entschluss nicht zu wählen gleich wieder Abstand. Was ihm an der Wahl missfällt, bringt er so durch diesen demonstrativen Akt gerade nicht zur Geltung. Soweit die beiden Warnungen vor Verwechslungen. Hier wird was anderes, ich will was anderes anbieten, eine Alternative, die von der Demokratie, vom Wahlrecht nicht vorgesehen ist, nämlich die Wahl überhaupt mal zu kritisieren. Das will ich in drei Abteilungen machen. In der ersten Abteilung will ich Argumente überprüfen, mit denen die Parteien heute bei den Bürgern für sich Reklame machen. Wahlwerbung. Meine These lautet, vorweggenommen, da werden lauter falsche Gründe fürs Wählen angeboten. Meine zweite Abteilung wird sich mit der daran anschließenden Präsentation der Personen, ich sag mal gleich, das ist für mich Personenkult, befassen und diskreditieren. Und die dritte Abteilung soll es leisten, sich darüber einmal im Klaren klar zu werden, welche Leistung der Wähler eigentlich bringt, wenn er sein Wahlkreuz macht, wenn er seine Stimme abgibt. Was ist das für ein Akt? Was leistet er damit? Das sind die drei Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Diskussion nach jedem Teil oder nachher sowieso. Ich fange mal mit dem ersten Teil an, Wahlwerbung. Ich habe mir dazu aus der Wahlwerbung ein Thema, ein ganz beliebtes Thema ausgesucht, was auch ständig in den Wahlveranstaltungen thematisiert wird, und zwar die Frage der inneren Sicherheit. Ich hätte auch was anderes nehmen können, Sozialpolitik, Gerechtigkeit, Dieselgate, können wir, wenn wir wollen, nachher immer noch drüber reden. Ich kann vorweg sagen, die Logik, die ich jetzt kritisch vorstellen möchte, ist bei all diesen Themen dieselbe. Wie geht die Wahlwerbung davor? Zunächst kann man bei allen Parteien auf den Plakaten oder auf ihrem Wahlprogramm lesen, dass die Parteien ein buntes Bild davon malen, was die Bürger hierzulande alles in Fragen Sicherheit zu befürchten haben. Da wird eingebrochen, da werden Frauen belästigt, da werden Terroranschläge verübt, da werden Autos angezündet und so weiter. Im Wahlprogramm der CDU heißt es dazu: Wir wollen, dass sie frei und sicher leben können, ob zu Hause, in Straßen und auf Plätzen, in Bussen und Bahnen, bei Tag und Nacht. Gleichlautende Erklärungen aus anderen Parteien könnte man ebenfalls finden. Da werden also einerseits auf den Wahlplakaten den Bürgern lauter Selbstverständlichkeiten vorgezählt. Natürlich will man nicht totgeschlagen werden. Natürlich will man nicht beklaut werden. Natürlich will man als Frau nicht begrapscht werden und so weiter. Natürlich will jedermann unbehelligt seinen Alltagsgeschäften nachgehen, sich seines mehr oder weniger großen Habs und Guts sicher sein. Einerseits. Andererseits wird mit diesen Bebilderungen von Unsicherheit, von Bedrohung klargestellt, dass all dies in unserer schönen deutschen Heimat überhaupt nicht selbstverständlich ist. Dabei ist es übrigens gleichgültig, dass die Wahlargumente dabei sogar übertreiben, was die Gefährdungen, die dem Privatbürger hier droht, anbelangt. Zum Beispiel, ihr kennt alle dieses FDP-Wahlplakat, ich habe es mir eben nochmal aufgeschrieben. FDP, 2.32 Uhr, Bahnhof. Tag und Nacht sicher fühlen. Punkt. FDP. Punkt. Das ist völlig klar. Wir laufen alle nachts um 2.32 Uhr am Bahnhof vorbei und sind da unseres Lebens einfach nicht sicher. Tag und Nacht, wie Sie dann merkwürdiger Logik hinzufügen. Also da gibt es Übertreibungen, die aber eines nicht verleugnen können, dass die Parteien damit argumentieren, dass solche Gefährdungen hierzulande keine letztlich zu vernachlässigenden Ausnahmen von der Regel hinsichtlich der Sicherheit der Bürger darstellen, sondern dass sie von der Politik so ernst genommen werden, dass sie zum zentralen Wahlargument werden, also schon politischer Sorgegegenstand sind, mit dessen Vorkommen der Staat fest und offensichtlich auch ziemlich flächendeckend rechnet. Deswegen werden sie auch von der Politik unter dem Titel innere Sicherheit in Deutschland zusammengefasst. Zu der Zusammenfassung sage ich gleich noch mehr. Aber bereits dieser Einstieg in die Wahlwerbung ist, meine ich, in mehrfacher Hinsicht ein, ich sag's mal hart, bemerkenswerter Betrug. Was meine ich damit? Erstens wird dem Bürger mit der Wahl der Themen vorgestellt, dass es um ihn gehen solle. Er solle sich mit seiner Unzufriedenheit in Sachen Sicherheit von Personen und Eigentum von den werbenden Parteien, und zwar allen gleichermaßen, ins Recht gesetzt fühlen. Die kümmern sich um meine Sorgen, soll er sich denken. In der Wahl geht es um mich. Das wirft ein Licht auf die Methode der Themenwahl in der Werbung. Sie folgt, will ich mal sagen, das meinte ich auch mit Betrug, der Logik von Volksbetörung. Was heißt das? Bereits im ersten Schritt bei der Auswahl der Wahlkampfthemen gehen die Parteien nicht so vor, dass sie einfach mal ins Volk lauschen und ermitteln, wo die Wähler der Schuh drückt, was sie denn so gerne an Sicherheitsmaßnahmen hätten und ihm einfach dafür Angebote machen. Vielmehr treten sie mit einer Prätension auf, mit der Prätension auf, dass sie ihren Bürger, ihren Wahlkampf, kann man auch übrigens öffentlich lesen, bürgernah gestalten wollen. Also Prätention mit einer ganz bestimmten Absicht, diese Themen, diese bürgernahen Themen auswählen. Sie stellen also sich jeweils vorher die Frage, womit sprechen wir die Wähler am besten an? Womit kommen wir bei den Wählern am besten an? Und bekennen sich damit zu einem Doppelcharakter ihrer Themenwahl. Zu einem doppelten Charakter ihrer Themenwahl. Die sollen nämlich einerseits die Sorgen, die Nöte, die in der letzten Wahl, in der letzten Regierungsperiode angesammelte Unzufriedenheit der Leute aufgreifen, radikal, ehrlich beim Namen nennen, also zum Gegenstand machen, was den Leuten an ihrer aktuellen Lebenslage nicht passt. Andererseits soll sich an diesen Themen, das ist das Prätension, das ist die Prätension, soll sich an diesen Themen der Beweis gut führen lassen, dass die Partei XY am besten geeignet ist, da Abhilfe zu schaffen. Sie soll die Partei im hellen Licht ihrer Kompetenz für die Sorgen der Bürger erstrahlen lassen. Das gibt zu denken. Denn dann sind die Themen gar nicht solche, die die Bürger und Parteien die den Bürgern und Parteien gleichermaßen auf den Nägel brennen. Sachliche Themen, die die Bürger stören und die Parteien gleichermaßen. Da werden vielmehr Sorgen aufgegriffen, die es gibt, aber instrumentalisiert für ein von den Sorgen der Bürger disparates Anliegen. Und das heißt, wählt uns. Dafür, dass vielleicht einfach nur beratschlagt werden würde, was man gegen diese oder jene Bedrohung, Diebstahl und sonst was unternehmen könnte, für so eine öffentliche Beratschlagung bräuchte es keine Wahl und keinen Wahlkampf. Das ist das Erste, was an der Sache bemerkenswert ist. Das Zweite, was bemerkenswert ist, dass diese Sorte Volksbetörung bei genauer Betrachtung gerade gegen die Absicht spricht, mit der die Parteien sie auswählen, nämlich um für sich damit Reklame zu machen. Denn sachlich gesehen stellen die von ihnen selbst aufgezählten Fälle von Gewalt gegen Bürger und ihr Eigentum nur eines klar. Die Parteien an der Macht, die über ein ziemlich üppig ausgestaltetes Gewaltmonopol ja in der Regierungszeit verfügen, verhindern gar nicht private Gewalt gegen Private, die verboten ist und unter Strafe steht. Sie verhindern das gar nicht. Dieser Umstand soll aber nicht gegen die Parteien, die vorher die Macht inne hatten, sprechen, sondern für sie, für die zur Wahl stehenden Parteien sprechen. Das ist ein bemerkenswerter Umstand. Ausgerechnet mit der Aufzählung lauter tatsächlich existierender Bedrohungen, denen die Bürger auch unter dem Schutz des Gewaltmonopols bemerkenswerterweise ausgesetzt sind, machen sie für sich Reklame. Die Frage, sage ich nur nebenbei, warum diese bekannten Fälle von privater Gewalt der Bürger untereinander zum Alltag dieses Systems, zum Alltag dieser Gesellschaft gehören, eines Systems, das sie, wie ich gesagt habe, verbietet und unter Strafe stellt, das wäre eigentlich eine Frage, die die Bürger nachgehen müssen. Stattdessen heißt es, geht wählen. Geht wählen. Soweit der erste Schritt der Wahlwerbung. Zusammengefasst, Quintessenz, eure Sorgen liegen uns am Herzen, sagen die Parteien. Für eure Betroffenheit sind wir zuständig. Mit dem Zusatz, eure Betroffenheit, die irgendwas auch zu tun hat mit der Machtausübung in der Regierungsperiode vorher. Zweiter Schritt der Wahlwerbung. Diese Logik setzt sich im zweiten Schritt richtig fort. Ich lese mal wieder von der CDU vor. Unsere Sicherheit, heißt es weiter, ist eine Voraussetzung für die Freiheit, für ein friedliches Zusammenleben und das Vertrauen in unseren Staat. Unsere Sicherheit ist eine Voraussetzung für die Freiheit, für ein friedliches Zusammenleben und das Vertrauen in den Staat. Wie geht es jetzt weiter in der Wahl damit? Alle Gefährdungen und Bedrohungen, denen Bürger in ihrem Alltag ausgesetzt sind, sind hier zu einem einzigen Thema, ich habe es vorhin schon angedeutet, gebündelt. Innere Sicherheit. Alles, was da an differenten Sorgen in Sachen Hab und Gut und Person von den Leuten erfahren ist, wird gebündelt unter innere Sicherheit. So als wären sie alle irgendwie dasselbe. Nicht die jeweilige Bedrohung der Bürger, sondern darin was anderes. Ein Anschlag auf diese Abstraktion, die da heißt, innere Sicherheit. Nicht Person und Eigentum der Leute, sondern die Freiheit ist gefährdet, wenn es um innere Sicherheit geht. Sachlich gesehen ist diese Subsumption, dieses alles zu einem machen, natürlich Unfug. Beschaffungskriminalität von Drogis hat mit Autodiebstählen nichts zu tun. Autodiebstähle haben mit Prügeleien nachts in der S-Bahn nichts zu tun. Und so weiter und so fort. Mit Terroranschlägen ohnehin nicht. Für all das gibt es keinen gemeinsamen Nenner, sachlich gesehen. Den gibt es überhaupt nur vom Standpunkt des Staates, der über seine Gesellschaft wacht und der in jeder einzelnen, denkbar unterschiedlichen Bedrohung der Privatleute immer nur die gleiche Bedrohung sieht. Nämlich die Verletzung seiner Ordnung und damit seiner Ordnungsmacht. Und auf diesen Standpunkt, genau auf diesen Standpunkt, sollen sich die angesprochenen Bürger mit diesem zweiten Schritt der Wahlwerbung stellen. Sie sollen ihre eigenen, sehr disparaten Sicherheitsprobleme als ein Problem des Staates mit seinem flächendeckenden, gewaltsamen Zugriff auf die Bürger fassen. Die Sorgen um Sicherheit von Person und Eigentum sollen sie sich folglich in einen Auftrag an die staatliche Politik übersetzen. Der Wähler soll hier denken, du oder ich bin mit meinem Schutzbedürfnis davon abhängig, dass der Staat sich mit seiner Ordnungsmacht um meine Sicherheitsprobleme kümmert. Zuständig für meine Sicherheit bin nicht ich, sondern der Staat. Das ist der Schluss, den er hier ziehen soll. Dieser Schluss ist ein Fehlschluss. Was soll dem Wähler damit nahegelegt werden? In Wahrheit beweist dieses Argument, zweites Verfahren in der Wahlwerbung, nämlich sein glattes Gegenteil. Mit diesem Verfahren bieten die Parteien dem Wähler nichts anderes als parteispezifische politische Deutungen privater Problemlagen an, die zielsicher wegführen von irgendwelchen privaten Sorgen und zielsicher hinführen zu der politischen Auftragslage, die die Regierenden in Spee diesem Laden entnommen haben wollen. Der angesprochene Wähler soll auf diese Weise seine Betroffenheit als das nehmen, was sie für die Politik ist. Ein Fall, nämlich ein Fall einer viel allgemeineren Problemlage, als sie der Private für sich registriert. Einer viel allgemeineren Problemlage, die der Einzelne nur würdigen kann, wenn er sie vom Standpunkt des Staates aus betrachtet. Und diese allgemeinere Problemlage ist kein großes Rätsel. Sie heißt, hat die Staatsmacht eigentlich umfassend das Volk mit allen Gründen für die Austragung von Gewalt, mit allen Gründen für die Beschädigung fremden Eigentums im Griff? Hat die Staatsmacht das Volk, so wie es hier existiert und konkurriert, im Griff? Es wird also auf diese Art und Weise ein Bedürfnis der Leute nach Schutz von Personen und Eigentum in ein Herrschaftsbedürfnis übersetzt. Ein Bedürfnis von Leuten wird in ein Bedürfnis, was der Staat mit der Ordnungsverletzung hat, übersetzt. Herrschaftsbedürfnis heißt, um es nochmal zu sagen, nichts anderes als die Frage, unterwerfen sich die Bürger alle lückenlos dem Prinzip, was ich, der Staat, mit meinem Gewaltmonopol in die Welt setze, nämlich dem Prinzip des privaten Gewaltverbots. Haben Sie geschlossen Respekt vor dem Staat, vor dem Rechtsstaat und seiner flächendeckend agierenden Gewalt, mit der er seine Vorschriften durchsetzt? Das ist der staatliche Ordnungsstandpunkt. Das ist das Herrschaftsbedürfnis, in das alle privaten Sorgen der Bürger um Person und Eigentum übersetzt werden. Wer als Bürger diesen Fehlschluss geistig mitmacht, ist auf dem besten Weg zu einem guten Wahlbürger. Und auf den spechten die Parteien. Meine privaten Sorgen sind in den Sorgen des Staates um nationale innere Sicherheit aufgehoben, soll er denken. So soll er denken, und leider wird auch sehr viel so gedacht. Wird diese, ich nenne es mal zusammengefasst, dieses Angebot einer Politisierung des privaten Interesses, Politisierung meint nichts anderes, private Sorgen in Staatssorgen zu übersetzen, so wird gedacht, wenn diese Sorte Politisierung in der Wahlwerbung greift. Die Wähler legen damit die Abstandnahme von privaten Sorgen im Namen des großen Ganzen von sich weg, im Namen des Allgemeinwohls der Nation, dem Staat zur Betreuung nahe. Abstandnahme übrigens über den Fehlschluss, den ich gerade genannt habe, dass bei eigenen Sorgen dringend die staatlichen Ordnungsmaßnahmen greifen müssen, die eigenen Sorgen also in den staatlichen Ordnungsmaßnahmen immer mit berücksichtigt sein. Das ist der Fehlschluss. Soweit der zweite Schritt der Wahlwerbung. Und mit diesem entscheidenden Schritt der Politisierung, die übrigens die ganze Zeit zwischen den Wahlen auch immer läuft, ist der Mensch vorbereitet für den dritten Schritt. Und im dritten Schritt der Wahlwerbung bereiten die Parteien sich dann vor, ihre konkurrierenden, gegeneinander gerichteten Konzepte auszubreiten. In Sachen innerer Sicherheit geht es natürlich immer um dasselbe. Sorge um die innere Sicherheit. Sie verkünden dabei Folgendes. Sie verkünden dabei, das ist der Witz an dem dritten Schritt, konkurrierende Rezepte, wir und nicht die anderen Parteien haben die richtigen Politikrezepte für die innere Sicherheit anzubieten. Wir und nicht die anderen sorgen für Abhilfe bei Ordnungsstörungen und Ähnlichem. Da stecken gleich die nächsten Lügen dieser Wahlwerbung drin. Was Sie mit der Reklamation der Zuständigkeit eigentlich aussprechen, ist bei genauer Betrachtung eigentlich was anderes. Es ist nämlich eigentlich der Umstand, ich habe schon kurz auf ihn verwiesen, dass wenn Sie die Macht haben, wenn Sie das Gewaltmonopol haben und darüber die Zuständigkeit für die Behebung von Ordnungsstörungen für sich reklamieren, Sie dann wohl auch mit zu den Urhebern dieser Sorgen gehören. Urheber jener Sorgen, die die Bürger umtreiben. In der Tat ist das so. Ich will mal nur zwei Beispiele.
Ich verstehe den Gedanken nicht, wenn du sagst, wenn eine Partei damit wirkt, dass sie dass sie die Bürger schützt vor Übergriffen, dann zeigt das, also wenn ein Partei damit wirkt, dass das Gewaltmonopol unter ihrer Kontrolle dafür sorgen würde, dass die Übergriffe, welche auch immer, nicht mehr stattfinden. Wie beweist das, so habe ich nicht verstanden, dass dieses Gewaltmonopol selber die Ursachen der Übergriffe stiftet?
Vielleicht hilft es, wenn ich mal zwei Beispiele nehme. Wie sieht es denn mit den Eigentumsdelikten aus? Eigentumsdelikte, also Diebstahl, sind nichts anderes als das Resultat einer staatlich festgeklopften Sortierung nach Menschen mit und Menschen ohne ein Eigentum, das ihnen ein einigermaßen ordentliches Leben garantiert. Nur auf dieser Grundlage, die der Staat schützt, vergreifen sich Menschen an fremdem Eigentum. Sonst nicht. Beispiel 1. Beispiel 2 wird noch deutlicher. Terroranschläge. Terroranschläge sind Rachefeldzüge von politisch radikalisierten Moslems. Und diese Moslems radikalisieren sich, ich mache mal eine Kurzfassung, nur in dem Maße, werden also nur in dem Maße zur Gefahr für Deutschland, wie sich Deutschland im mittleren Nahen Osten als Mitführungsmacht militärisch einmischt. Übrigens, das sagen Politiker übrigens selber. Sie bringen sich selbst als Gefahrenquelle in den Debatten über Terroranschläge, ich sage mal geständig, ins Spiel. Jedoch nur, um sich darüber als die zuständige Schutzmacht gegen Terror vorzuführen. Das sind zwei Beispiele. Die stehen für das, was ich in diesem Argument belegen wollte, ausdrücken wollte. Auf den Schluss kommt man natürlich nur, deswegen die Beispiele. Wenn man sich mal anschaut, was die Politik mit der Macht eigentlich anstellt. Dafür standen die beiden Beispiele.